Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie: Wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht: Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid. Dann will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum: Geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Gelobt sei Gottes Name, und alle Landen sollen seiner Ehre voll werden. Halleluja.
Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Dieser Satz soll über diesem Jahr stehen. Und wir wollen uns heute einmal dieses Wort Liebe anschauen. Das Wort Liebe ist so einfach, wie es kompliziert ist. Und es ist so klar und eindeutig, wie es zugleich komplex und vielfältig ist. Wir können das mal ausprobieren, indem wir darüber nachdenken, wo wir überall dieses Wort verwenden und es benutzen können. Ich kann sagen, und vielleicht stimmst du mir dazu: Ich liebe Spätzle mit Soße. Ja, kann man mit so einer großen Liebe sagen. Ich kann auch sagen: Ich liebe es, abends am Meer zu stehen und der Sonne beim Untergehen zuzusehen. Ist das noch dieselbe Ebene wie Spätzle und mit Soße? Vielleicht, wenn man Schwabe ist, kommt es vielleicht auch selber raus. Ich kann sagen: Ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ich kann meinem Kind sagen: Ich habe dich so lieb, wie einmal zum Mond und zurück. Ich kann einer Person, zu der ich mich magisch hingezogen fühle, bei der ich Kribbeln im Bauch bekomme, sobald sie nur den Raum betritt, in einem sehr verletzlichen Moment gestehen: Ich liebe dich. Und ich kann meiner Partnerin, meinem Partner am Traualtar sagen: Ich will dich lieben und ehren und die Ehe mit dir nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis der Tod uns scheidet. All das benutzt das Wort Liebe. All das ist vielleicht auch Liebe, und doch ist es sehr unterschiedlich. Also bleibt die Frage offen: Was ist denn Liebe? Oder genauer gesagt, von welcher Art von Liebe reden wir, wenn wir darüber reden, dass alles, was wir tun, in Liebe geschehen soll. Vielleicht müssen wir einen Schritt zurücktreten, zurück zu den alten Griechen. Immerhin ist das Neue Testament auf Griechisch geschrieben worden. Die alten Griechen, die hatten ganz unterschiedliche Wörter für die Liebe. Drei Wörter möchte ich heute einmal näher anschauen. Philia, Eros und Agape. Die Philia meint dabei die freundschaftliche Liebe, beziehungsweise auch die Zuneigung zu einer Sache oder die Leidenschaft für ein Thema. Ein Beispiel dafür ist das Wort Philosophie. Da steckt Philo, Liebe drin, und Sophia, die Weisheit. Die Philosophie ist die Liebe zur Weisheit. Oder mein eigener Nachname, Philipp. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der Philipp heißt, vielleicht eher mit Vornamen. Da steckt Phil drin, Liebe, und Philippo, also das Pferd. Also bin ich eigentlich ein Pferdeliebhaber. Das trifft bei mir jetzt nicht so zu, aber es soll den einen oder anderen Philipp gehen, der auch reitet. Bei diesem Wort Philia oder Philos könnten wir also die Liebe zu Spätzle, als auch die Liebe zu romantischen Sonnenuntergängen, als auch die sympathische Zuneigung unter engen Freunden reinpacken. Es ist die freundschaftliche Liebe oder die Liebe zu einer Sache. Dann gibt es das Wort Eros. Eros meint die leidenschaftliche, begehrende Liebe, die sexuelle Anziehung und Erotik, daher kommt das Wort, mit einschließt. Schmetterlinge im Bauch, wildes Verliebtsein, eine leidenschaftliche Beziehung zwischen zwei Menschen gehört hier herein. Und dann gibt es noch die Agape, das meint die selbstlose Liebe, die sich für die anderen hingibt, ja aufopfert. In der Bibel, sofern es um die göttliche Liebe geht, geht es immer um die Agape, und das ist das Wort, was im Griechischen gebraucht wird. Ich glaube, wichtig ist, wenn man sich diese verschiedenen Formen von Liebe anschaut, ist, dass sie alle drei zum Menschen gehören und alle drei ihren Platz bei ihm haben. Ja, ich glaube sogar, dass in jede gute Liebesbeziehung, in jede Ehe alle drei Formen dieser Liebe hineingehören. Da braucht es erotische Anziehung, freundschaftliche Verbundenheit, die gerade auch in Phasen trägt, wo die Schmetterlinge müde Flügel haben, und auch das gemeinsame Interesse an Dingen, die einen verbinden, und an Menschen, die das gemeinsame Leben reich machen. Nun geht es heute besonders um die Liebe in der Form der Agape, denn sie steht im griechischen Original dieses Satzes, den Paulus am Ende des Korintherbriefes schreibt. Panta hymon en agape ginesto. So, mein Griechisch ist schon ein bisschen eingerostet. Ginesto. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen, heißt es da. Und dieses Agape, was da steht, das ist das Wort für Liebe, was hier gebraucht wird. Nochmal auf den Punkt gebracht, was ist das für eine Liebe, um die es heute geht? Agape-Liebe ist so zu definieren, dass sie den anderen anschaut, sich ihm zuwendet, und zwar rein um des geliebten Gegenüber Willens. Während Eros, erotische Liebe, Selbsterfüllung im und mit dem anderen sucht, sieht die Agape-Liebe den anderen liebevoll an, ohne für sich selbst etwas zu wollen. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so formuliert: Diese Liebe, Agape, will nichts von dem anderen, sie will alles für den anderen. Diese Liebe lässt sich deswegen auch nicht erbittern, wenn sie nicht erwidert wird. Da, wo Eros stumpf wird oder manchmal geradezu böswillig, wenn sie nicht erfüllt wird oder enttäuscht werden kann, so erweist sich die Agape-Liebe, wenn sie nicht erwidert wird, als stark genug. Sie ist in der Lage, Hass, Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit zu überwinden. Ich habe mich gefragt, wo finden wir diese Liebe in unserem Alltag? Wo finden wir Liebe, die in der Lage ist, Hass, Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit zu überwinden? Ja, die stark genug ist, nicht zu schmerzen oder erbittert, verbittert zu werden, wenn sie nicht erwidert wird. Und ich glaube, diese Liebe begegnet uns in der Liebe von Eltern zu ihrem Kind. Gerade dann, wenn es vielleicht auf die schiefe Bahn geraten ist. Zu einem Kind, das das Haus verlassen hat, sich von den Eltern abwendet, sie vielleicht sogar bestohlen und belogen hat und ein Leben auf der schiefen Bahn führt. Und es ist die davon nicht durchtrennbare, nicht beschneidbare, ja nicht zerstörbare, sondern von den Eltern trotz allem aufrechterhaltene Zuneigung und das immer noch hoffende Zugewandtsein, das bleibt. Ich glaube, das ist eine Form dieser Agape-Liebe. Und ich glaube, diese Liebe begegnet uns zum Beispiel auch in einem spontanen Akt der Barmherzigkeit, der stattfindet, wenn Menschen stehen bleiben auf der Straße, stehen bleiben bei einem Obdachlosen, ihn vielleicht ansprechen, mehr nur als tun, als vorbeizugehen oder etwas reinzuwerfen in den Hut, der vor ihm liegt. Ja, ihn vielleicht sogar einladen, essen zu gehen, sich mit ihm spontan in ein Restaurant setzen und sich die Lebensgeschichte dieses Menschen erzählen lassen. Warum bist du da, wo du bist? Und was macht dich und dein Leben aus? Ich glaube, diese Art der Liebe begegnet uns auch in der Übernahme großer oder kleiner Schulden durch andere. Da stehe ich an der Supermarktkasse und habe meinen Geldbeutel vergessen. Und ich merke es erst, nachdem alle 52 Artikel schon übers Band gezogen sind. Hinter mir 10 Leute in der Schlange und eine Verkäuferin, die sagt, ja, boah, was machen wir nun? Und dann tritt jemand vor und zahlt die 120 Euro und sagt, sie brauchen mir es nicht wiedergeben. Oder die Person, die die Bürgschaft für eine Migrantin übernimmt, vor dem Ausländeramt, dass sie in Deutschland bleiben kann, ihr Studium machen oder ihre Ausbildung und eine Chance auf ein besseres Leben bekommt. Nur möglich, wenn Menschen sagen, ich trete ein, falls diese Person in Schuld geraten würde. Ich glaube, das sind Formen dieser Agape-Liebe. Und ich glaube, ich begegne dieser Liebe auch, wenn eine Person, die zutiefst verletzt wurde und dadurch Schaden davon getragen hat, an Körper, Geist oder Seele, die Kraft bekommt zu vergeben, ihrem Schädiger gegenüberzutreten und auch seine Bitte um Vergebung hin sagen kann, ich vergebe dir. Ich glaube, auch da ist diese Liebe zu finden. Liebe, die wir in diesen Beispielen finden und ich glaube, ich sogar fast körperlich spüren können, das ist letztendlich göttliche Liebe. Denn es ist Liebe, die ihren Ursprung in Gott selbst hat und die Liebe Gottes zu uns Menschen, die er zu uns hat, widerspiegelt. Denn es ist ja gerade so, dass die Bibel Gott wie einen Vater beschreibt, der die Liebe zu seinem verlorenen Sohn aufrecht erhält, ja sich nach seiner Rückkehr sehend nach ihm Ausschau hält. Und als er kommt, ihm entgegenrennt und ihm voller Freude um den Hals fällt. Vielleicht das berühmteste Gleichnis vom verlorenen Sohn, das Jesus erzählt. Denn es ist ja gerade so, dass uns in Jesus Gott begegnet, der sich den Armen und Ausgegrenzten zuwendet, Zeit mit ihnen verbringt, mit ihnen isst, sich zu ihnen setzt und fragt, wer bist du und wie bist du so geworden? Anteil nimmt an ihrem Leben und es so zum Besseren wendet. Denn es ist ja so, dass Gott in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um den Menschen zu dienen und uns von unserer Schuld zu befreien, indem er diese Schuld auf sich nimmt. Und es ist ja gerade so, dass Jesus auf dem Weg ans Kreuz verspottet und verachtet, geschlagen und gequält und gedemütigt wurde und er trotzdem sagen konnte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, es ist diese Art von Liebe, wie wir sie in der Weihnachtsgeschichte vor Augen gemalt bekommen und zu welcher hin die Sterndeuter aufbrechen, zu einer langen Reise, bis sie das Kind im Stall finden und sie es dort anbeten. Und ich glaube, es ist diese Art von Liebe, wie es der Satz aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums auf den Punkt bringt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich glaube, diese Liebe, dieser Art von Liebe, dieser göttlichen Liebe, der können wir auch immer wieder begegnen, wenn wir Abendmahl feiern. Ja, ich glaube, hier kann man tatsächlich spüren, ja schmecken, wie freundlich Gott es mit uns meint. Wie er uns liebevoll ansieht und sich uns ganz zuwendet. Um unser Willen, nicht um seiner Willen. Denn im Abendmahl erinnern wir uns daran, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um Gottes Liebe zu zeigen und uns mit seiner Liebe frei zu machen. Und so wollen wir gleich Abendmahl feiern und uns gerade und bewusst am Anfang dieses Jahres daran erinnern, Gott zieht uns liebevoll an, um unser Willen. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Was ist das für eine Art von Liebe? Es ist Liebe, die sich dem anderen zuwendet, um seiner Willen, nicht um meiner Willen. Und die das Beste des anderen sucht, nicht mein Bestes. Der Friede Gottes aber, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.